Daniel Fassbender. Heaven's Gate. Ein Fall für Caruso. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Michael Borgardt. 1. Ich stand auf der untersten Ebene des Surf Towers und blickte nach Osten aufs Meer. Die Sonne war noch immer nicht aufgegangen, obwohl es längst 6 Uhr sein musste. Der Turm war eine morsche, dreistöckige Stelzenkonstruktion, die als Tribüne und Aussichtsplattform auf das Riff gebaut worden war. Vor mir lag Delirium. Normalerweise eine überlaufene Spaßwelle, die bis zur Hüfte reichte, Fehler verzieh und grinsende Gesichter produzierte. Normalerweise. An diesem Morgen brach die Welle hohl, viel zu schnell und über Kopf hoch. Ihr Weißwasser ließ den Turm erbeben. Weiter rechts tobte Heaven's Gate. Das wütend pumpende Herz dieser tränenförmigen Insel. Der ganze Stolz der philippinischen Surfszene und eine der besten Wellen der Welt. Heaven's Gate war der Grund, warum ich vor rund 10 Monaten nach Surigao gekommen war. In der Dunkelheit erahnte ich bestenfalls, was mich gleich erwarten würde. Eine entfesselte Laune der Natur. Ich schaute mich um. Auf dem Tower war ich weiter allein. Auch auf dem schmalen Strandstreifen und dem 40 Meter langen Steg, der von dort über das Riff zum Turm führte, war niemand zu sehen. Selbst die Einheimischen hatten mit diesen Wellen, diesem Swell, wohl nicht gerechnet. Und keiner der Forecasts hatte angekündigt, was sich nun vor mir abspielte. Ein dunkler, vom Alkohol befeuerter Traum vom Krieg und unruhige Katerbeine hatten mich aus dem Bett und an die Küste getrieben. Ich war die 2 Kilometer bis zur Bucht gelaufen. Das kurze Stück durch die Seitenstraße, den Rest des Weges die Tourism Road entlang. Dort interessierten sich zu dieser Uhrzeit nicht einmal die Moskitos für mich. An den Eingängen der Urlaubsresorts schliefen Wachmänner. Nur die Tricycle-Fahrer vor dem Choppy Joe's waren wach. Waren immer wach. Weil sie in mir, ich trug lediglich Boardshorts und Board, keinen zahlenden Fahrgast sahen, ließen sie mich in Ruhe. Die Insel roch wie frisch gekerchert. Es musste in der Nacht kurz und heftig geregnet haben. So kurz, dass sich keine Pfützen gebildet hatten. Ich ließ das Karma-Café hinter mir und sehnte mich nach Ex-Benedict auf warmer Brioche. Nach dem nächsten Auftrag gönne ich mir den Luxus wieder, sagte ich mir, als mich Lärm aus meinen Gedanken riss. Ein Getöse wie von einstürzenden Gebäuden kam von der Küste. Ich wärmte mich mit abwechselnden Ausfallschritten auf. Dann griff ich in schnellen Bewegungen hinter mir auf den Boden. Die Silben von »Heute bitte keine Toten« gaben den Rhythmus vor. Im Februar war kurz nach meiner Ankunft auf der Insel ein Franzose bei deutlich einfacheren Bedingungen mit dem Kopf auf das Riff geschlagen und wenig später während der Überfahrt zum Krankenhaus gestorben. Mein Blick blieb während des Warm-ups weiter auf Heaven's Gate gerichtet. Der Spot lag gut 100 Meter entfernt an einem vorgelagerten Riff. Trotz der Dunkelheit erkannte ich Struktur in der Welle. Eine schnelle, saubere Rechte. Sauber, aber verheerend. Ich verließ den Turm und stieg mit meinem Board vorsichtig die glitschigen Stufen hinab. Die 4. von oben mied ich, weil ich wusste, dass sie nur provisorisch befestigt worden war und sich jederzeit lösen konnte. Mit dem Board unter meinem Körper glitt ich in das fast 30 Grad warme Wasser. Paddelnd passierte ich Delirium und atmete die Gischt der gebrochenen Welle ein. Hinter dem feinen Sprühnebel erschien Heaven's Gate wie eine böse Vorahnung. Die Welle war an diesem Tag doppelt kopfhoch. Und leichter Offshore-Wind ließ sie noch hohler brechen, als sie es ohnehin schon in dem seichten Wasser über dem Riff tat. Mit etwas Abstand verfolgte ich das Verhalten der Welle, bis ich glaubte, sie zumindest in diesem Moment, bei dieser Tide und diesem Wind zu verstehen, und paddelte ins Line-up, dorthin, wo sie brach. Ich saß nun knapp 150 Meter von der Küste entfernt auf meinem Brett im Wasser und schaute Richtung Strand. Auf meinem Rücken spürte ich die ersten Sonnenstrahlen. Hinter mir am Horizont ging die Sonne nun tatsächlich auf. Am wolkenlosen Himmel wurde schwarz zu blau. Die Palmen holten sich ihr sattes Grün von der Nacht zurück. Auf dem grauen Wasser schimmerten erste türkisfarbene Reflexe. Die Insel erwachte. Am Ufer sah ich nun auch andere Surfer. Sie starrten vermutlich ähnlich ungläubig auf das Meer wie ich vor ihnen. Es war eine Frage von Minuten, maximal einer Stunde, bis jeder Surfer auf der Insel informiert sein würde. Eine mächtigere Dünung hatte ich hier bisher nicht erlebt. Wer sich auch nur ansatzweise in der Lage fühlte, diese Welle zu surfen, würde es versuchen. Hinter mir näherte sich eine Wand aus Wasser, und ich brauchte ein Dutzend Paddelschläge, um mich zu positionieren. Die erste Setwelle ließ sich unter mir vorbeiziehen. Dann folgten 8 weitere Schläge, 8 mit aller Kraft, 8, in denen ich mich mit meinen Armen durch das Meer pflügte, 8 Schläge, um die Welle unter mir griffig werden zu lassen. Für Sekundenbruchteile spürte ich mein Brett gleiten, verbot es mir, nach unten zu schauen, positionierte meine Hände unterhalb der Achseln und verlagerte mein Gewicht nach rechts. Ich springe in den Take-off. Unter mir etwas mehr als hüfthohes Wasser über messerscharfem Stein. Mein linker Fuß landet hinten auf dem geriffelten Traction-Pad, mein rechter in der Mitte des Brettes. Ich gehe tief in die Hocke. Meinen Oberkörper halte ich aufrecht. Während der Landung greife ich mit der linken Hand den Rand des Brettes, ziehe es zu mir, richte mich parallel zur Welle aus und drücke mich mit dem Rücken in die Wand. Mit der rechten Hand greife ich ins Grün hinter mir. Für einen Bottom-Turn, ein Kurvenmanöver am Fuß der Welle, bleibt keine Zeit. Ich schlingere, werde von der Wand weggedrückt, doch halte mit meinem gesamten Körper dagegen. Kleine Unebenheiten auf der Wasseroberfläche lassen das Board ausbrechen, doch mir gelingt es gerade noch, es wieder einzufangen. Dann der magische Moment. Die Welle bildet einen Bogen aus Wasser und lässt den Himmel verschwinden. Ich surfe die Tube, die Barrel, die Kathedrale des Wellenreitens. Aus Reflex gehe ich zunächst in Deckung. Doch die Höhe der Welle erlaubt es mir, aufrecht zu stehen. Eine Fahrt in Heaven's Gate dauert von außen betrachtet nur Sekunden. Im Inneren spielen Raum und Zeit keine Rolle. Ich stehe auf der Stelle, während ich mich mit hoher Geschwindigkeit auf ein gleißendes Licht zubewege. Ein Rausch, ein konturloses Jetzt. Freiheit. Die Röhre verengt sich. Der Kreis aus Licht schmilzt zu einem Punkt zusammen. Die Kathedrale ist nur Momente davon entfernt, in sich zusammenzubrechen, das Tor zum Himmel zu schließen und mich unter ihren Trümmern zu begraben. Ich verlagere mein Gewicht nach vorne, löse mich von der Wand und gerate ins Wanken. Wasser schießt von hinten an mir vorbei, Richtung Licht. Ich taumle blind durch einen schmalen Spalt am Ende der Freiheit. Und plötzlich spüre ich die Sonne. Als ich mich umblicke, steht sie ein gutes Stück über dem Horizont und strahlt. Ich verließ die Welle mit einem Sprung über ihre Schulter. Am Turm machten sich weitere Surfer bereit. Erste Teleobjektive wurden ausgerichtet. Und im Wasser paddelte Joel, der Head Coach aus dem Frog Surf Camp, an mir vorbei. Mit seiner Rechten formte er ein lockeres Shaka und rief, »Bra, Big Mama's Mama!« Ich grinste schwachsinnig, weil ich noch nicht vollständig angekommen war und das Gebrüll des Monsters, das mich ausgespuckt hatte, immer noch in meinem Kopf nachhallte. Für einen Moment blieb ich im Channel sitzen, blickte der sehnigen Gestalt Joels nach und versuchte, den Rausch zu halten. Weil das nicht gelang, noch nie gelungen war, kehrte ich restbeseelt zurück zu seiner Quelle. Joel und ich hatten noch jeder 2 Fahrten, bis sich der Spot füllte. Zunächst mit den üblichen Locals. Die meisten von ihnen kannten die Küsten der Insel seit ihrer Kindheit und hatten sich von den kleineren Wellen bis zu Heaven's Gate hochgedient. Sie legten ein gewisses Revierverhalten an den Tag, doch deutlich weniger aggressiv als an allen vergleichbaren Spots, die ich in meinem Leben bereist hatte. Ärger machten fast nur Touristen. Auch sie zog die Welle jetzt an. Einige von ihnen befanden sich schon seit Monaten auf der Insel. Man kannte sich, oder zumindest ich sie. Es half, wenn man wusste, wer mit einem im Wasser war. Wellen an sich konnten gefährlich genug sein. Kamen Menschen, Egos und Fehleinschätzungen hinzu, wurde die Gefahr unberechenbar.